Über der niedrigen Eingangstür des orange gestrichenen Häuschens hängt ein mehr als mannshohes Transparent mit dem Porträt des schwäbischen Politikers Matthias Erzberger. Das rundliche Kinn hat er in die rechte Hand gestützt. Den Blick durch eine runde Brille direkt in die Kamera gerichtet, das Haar wie immer tadellos gescheitelt.
Sein Vater war ursprünglich Schneider, hat dann hier als Briefträger gearbeitet und für die Kommunalverwaltung.
Im Flur hinter der Eingangstür muss der Historiker Christopher Dove vom Haus der Geschichte in Stuttgart den Kopf einziehen. So niedrig sind die alten Balkendecken.
Das Treppenhaus ist so etwas wie das Rückgrat dieser Ausstellung. Wenn man so will, trägt das Treppenhaus die sich darum schlängelnde politische Biografie.
Am Garderobenhaken hängen ein schwarzer Mantel und ein Hut, die für Erzberger so charakteristischen Kleidungsstücke. Ansonsten schmücken nur eine goldene Taschenuhr und wenige private Fotografien die Wände des Treppenhauses. Die älteste zeigt Erzberger um 1885 als vielversprechenden, fleißigen Volksschüler. Ein katholischer Pfarrer im Nachbarort nimmt sich seiner an und sorgt dafür, dass Erzberger schließlich in Schwäbisch Gmünd mit einer Ausbildung zum Volksschullehrer beginnen kann und damit einen sozialen Aufstiegsweg kleiner Leute einschlägt. Später wird er Journalist und mit gerade einmal 20 Jahren Mitglied der Württembergischen Zentrumspartei. Schon ein paar Jahre danach schickt man ihn als damals jüngsten Abgeordneten in den Berliner Reichstag. Dort eckt der zielstrebige, kompromisslose Schwabe bald überall an. Auch, aber nicht nur wegen seines breiten Dialektes.
Dieses plastische, einfache, deftige Sprechen, das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich will auch die Fähigkeit behalten, die Sprache meiner Wähler und damit des oberschwäbischen Volkes zu sprechen.
Im Obergeschoss der Gedenkstätte betritt man einen stilisierten Wald, den berühmten Wald von Compiègne. Hier muss Matthias Erzberger im Auftrag von Kaiser und Kanzler im Jahr 1918 den Waffenstillstand zwischen Deutschland und den Alliierten unterschreiben. Damit beendet Matthias Erzberger den Ersten Weltkrieg. Doch statt zum Helden der Nation macht ihn diese Tat zum Sündenbock für die deutsche Niederlage.
Unmittelbar nach der Annahme des Versailler Friedensvertrages versuchten Soldaten Erzberger zu hängen. Dem konnte er aber dann entkommen, ebenso wie weiteren Anschlagsversuchen.
Erzberger ahnt, was kommen wird. Zu seiner Tochter sagt er einmal, die Kugel, die mich treffen soll, ist schon gegossen, das weiß ich. Im letzten Zimmer der Ausstellung kann man sehen, wie recht Erzberger mit seinen Ahnungen hatte. Dort ist ein riesiges Schwarz-Weiß-Foto seiner blutüberströmten Leiche zu sehen. Am Morgen des 26. August 1921 wird Matthias Erzberger von zwei Rechtsradikalen beim Urlaub im Schwarzwald erschossen. Ein Augenzeuge erinnert sich.
Auf einem Spazierwege nach dem Kniebis überholten uns zwei junge Männer, ohne uns zu grüßen. Als wir wieder kehrt machten, überholten uns dieselben beiden jungen Männer wieder und feuerten gleichzeitig auf meinen Kollegen Erzberger. Als ich wieder zu mir kam, sah ich ihn am Fuße einer Tanne liegend, blutüberströmt, tot.
Jahrzehntelang war Matthias Erzberger praktisch in Vergessenheit geraten. Das kleine Museum in Buttenhausen erinnert in stürmischen Zeiten nun wieder an einen der überzeugtesten Kämpfer für die deutsche Demokratie.